Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, Donnerstagnachmittag und hier meldet sich euer Fußballpodcast Anpfiff 15:30 mit dem Rückblick zum 25. Spieltag in der ersten und zweiten Bundesliga sowie den Hinspielen im Achtelfinale der UEFA Champions League. Das alles auch wieder mit der tatkräftigen Unterstützung von Fabi und Sören. Hallo Jungs, grüße euch.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag, heute aus dem wieder sonnigen Meerbusch. Meine Güte,
Frühlingsvibes. Frühlingsvibes, wird auch wieder Zeit, war ja auch eine verregnete Woche, ne?
Tatsächlich bin ich gestern auch, ich war sportlich aktiv, musste mich dann einmal durch den Nieselregen kämpfen und habe dann einmal wieder mehr festgestellt, wie nützlich eigentlich manchmal auch Regenjacken sein kann. Komischerweise habe ich aber keine im Schrank.
Okay, also geben wir das mal an deine Frau weiter fürs eventuell nächste Geschenk dann irgendwann mal, ja?
Gute Idee.
Ja, aber das gute Gefühl ist ja dann auch immer, wenn man dann die Runde gedreht hat, man zu Hause klitschen, das reinkommt und dann weiß man, hat es erledigt und hinter sich, ne?
Also genau so kann man sagen, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es den meisten anderen geht, also es gibt die Tage, gestern war so einer, wo ich überhaupt keinen Bock hatte, eigentlich irgendwas zu tun und musste mich dann förmlich dazu zwingen und im Nachgang ist man dann trotzdem immer sehr, sehr froh, wenn man es durchgezogen hat und dann hat man wieder zumindest mal 1, 2, 3 Tage Ruhe, bevor man dann seinen Körper wieder einmal durchs Training jagen muss.
Und Sören ist mittlerweile oder momentan wahrscheinlich wäre froh, wenn er sich quälen könnte. Hä? Der ist ja anderweitig beschäftigt.
Also Sport kann man vielerlei Hinsicht machen. Also wer 3 kleine Kinder hat und auf dem Arm die Kinder hat, also das zählt als Kraftsport, würde ich schon fast sagen. Und morgens früh dann mit dem Fahrrad früh los, wenn es noch kalt und nass ist. Von daher, ich glaube, das gilt auch als Sport.
Ja, du nimmst da das komplette Programm mit, sowohl Cardio als auch Krafttraining, ja?
Ja.
Sehr schön, perfekt. Gut, Jungs, genug gequatscht. Lass uns mal schauen, was die Woche so gebracht hat. Champions League stand auf dem Programm, Achtelfinale, die Hinspiele. Und ich muss sagen, schon am Dienstag waren einige Überraschungen und ziemlich deutliche Ergebnisse mit dabei. Sören, möchtest du uns mal abholen mit dem frühen Spiel unter anderem?
Mit dem frühen Spiel, ja gerne. Wir haben ja auch sicherlich eine hohe Community, die türkischstämmig ist. Von daher ist das natürlich ein Erfolgserlebnis für Galatasaray. 1-0 Erfolg gegen Liverpool. Ja, es war, glaube ich, das Spiel, wo man gesehen hat, was eine Stimmung ausmachen kann, was eine Stimmung für einen Einfluss haben kann. Unfassbare Atmosphäre, von der auch Liverpool, glaube ich, beeindruckt war. Ich fand gerade in der ersten Halbzeit, da ging es ja hin und her, es hatte ja eine Intensität, die man eben genau aus solchen Spielen kennt. Deshalb freuen wir uns ja alle auf die Champions League, auf solche Duelle, weil immer was passiert. Ja, im Fazit 1-0 Sieg für Gala. Ich denke mal, gerade in der ersten Halbzeit wäre vielleicht noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Es ist vielleicht dann aus Liverpool sich ein Ergebnis, womit du leben kannst, weil sicherlich auch an der Anfield Road kannst du ein 1-0 drehen oder 0-1 drehen. Von daher alles offen. Leichter Vorteil, aber trotzdem glaube ich bei Liverpool.
Ja, zweite Halbzeit waren ja schon die Chancen da, um da zumindest mit dem Unentschieden rauszugehen. Gala war ja hinterher wirklich stehend K.O. Da waren sie auch froh, wo dann der Schlusspfiff ertönt ist. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, Liverpool an dem Tag, Fabi, nicht ansatzweise das abgerufen, wie so einige Mannschaften jetzt in dieser Woche in der Champions League zu dem, was sie eigentlich zu leisten imstande sind.
Kommen wir, glaube ich, auch noch gleich dazu vorweg, vielleicht einmal zu allen Achtelfinals. Also vom Gefühl her gab es, glaube ich, zumindest wenig Jahre, wo ich sagen würde, dass es so viele Spiele gab, die schon nach dem Hinspiel alle so deutlich waren und somit die Paarungen fast entschieden waren. Und zu dem Spiel bei Gala Liverpool, an sich kann ich zu Sören eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich glaube halt nur, dass es in der Endabrechnung einfach mindestens 2 Tore zu wenig war, die Gala erzielt hat. Weil ich glaube, dieser Mythos, wenn eine englische Mannschaft von der Insel runter muss, der hat wahrscheinlich dieses Mal wirklich tatsächlich mehr als nur gegriffen. Würde aber behaupten, dass vor allem für die englischen Mannschaften, die jetzt natürlich ein bisschen blöd dastehen, aber vor allem in den Rückspielen ziemlich viel möglich ist und Liverpool wird Gala, glaube ich, im Rückspiel an die Wand spielen.
Okay, gut.
Was aber vielleicht jetzt noch, sorry, jetzt zu dem Spiel auch noch dazu, ich habe es ja mal in unsere Gruppe auch geschrieben. Hat Gala denn mit der bestmöglichen Elf gespielt oder von Anfang an? Weil vom Gefühl her waren da noch ein paar Jungs auf der Bank gesessen, wo ich jetzt vielleicht eher vermutet hätte in der ersten Elf.
Ja, wobei da hat der Kommentator ja auch hinterher auch mit drauf gezielt, unter anderem jetzt Gündogan, Icardi, sind ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter, wo sie vielleicht dann nicht mehr zur Startformation gehören, ne?
Okay.
Also was man so gelesen hat, war das schon mit die beste Mannschaft, was natürlich mit Hinblick auf die Nationalmannschaft ganz, ganz bitter war für Leroy Sané, 90 Minuten auf der Bank gesessen. Da kommen wir später ja auch nochmal drauf. Ganz schwierig momentan die Situation für Leroy Sané bei Gala. Ja. Kommen wir zu einer anderen Mannschaft, die auf die Insel reisen musste und am Ende mit einem ja, mehr als glücklichen Punktgewinn von der Insel wieder abhauen konnte. Der FC Barcelona spielte in Newcastle 1:1 und später Elfmeter da, 96. Minute durch Lamal. Rettet da den Punkt. Gute Ausgangsposition eigentlich fürs Rückspiel dann nächste Woche am Mittwoch. Newcastle eigentlich ein Bombenspiel gemacht. Verdient 1:0 in Führung gegangen. Eigentlich über 90 Minuten so gut wie nicht zugelassen, was auch wirklich stark war. Aber am Ende steht ein 1:1. Ob das reichen wird im Rückspiel, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall können wir uns auch, glaube ich, auf ein spannendes Rückspiel freuen.
Ja, es ist ein Ergebnis, was offen ist. Ich glaube schon, dass Newcastle gerade zu Hause mit dem 1:1 natürlich nicht gut leben kann, unabhängig jetzt vom späten Gegentreffer. Ich glaube, in der Anfangsphase hast du schon gemerkt, dass sie, ja, dass sie auch Qualität haben, um Barcelona zu schlagen, weil die Champions League, ich glaube, das gehört auch zu weit dazu, ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, noch eine vernünftige Saison zu spielen. In der Premier League sind sie auch schon weit hinter den internationalen Plätzen, Qualifikationsplätzen. Aber es ist ein offenes Ergebnis, mit dem du sicherlich auch gut mit einem guten Gefühl nach Spanien reisen kannst, weil wenn eine Mannschaft da der Favorit ist, dann ist es Barcelona und von daher kann Newcastle nur überraschen.
Fabi, wir kennen es normalerweise nur vom Eishockey, dass wenn ein Torwart schnell viele Tore kassiert in der Anfangsphase, dann nochmal schnell ausgewechselt wird. Aber dass man das beim Fußball schon nach 17 Minuten macht, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich in meinem ganzen Leben so noch nicht miterlebt beim 5-2-Sieg von Atletico gegen Tottenham.
Ja, ich meine, man kann die Tragweite, die sowas, so eine Aktion eigentlich auch mit sich bringt, glaube ich, so als Außenstehender gar nicht wirklich greifen. Klar, wir sprechen hier von zwei eklatanten Torwartfehlern, so muss man es ausdrücken. Dass die Reaktion aber so drastisch und schnell dann auch kommt in der Situation, wo sich auch der ganze Verein befindet. Boah, ist natürlich schwierig und ich glaube, unabhängig davon, glaube ich, schickst du natürlich auch ein gewisses Zeichen in die Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du so früh dann den Torhüter auswechselst. Und das hat sich ja dann mehr oder weniger, wenn man mal die zwei Phasen, wo sie dann auch zum Anschlusstreffer gekommen sind, mal ausnimmt, aber auch wirklich für Verunsicherung sorgt. Und ich glaube, in Summe dieses Gesamtpaket Tottenham ist kurz vor dem Explodieren in jeglicher Hinsicht, vor allem wenn man es dann auf die Leistungen in der Liga zurückführt. Ganz schwierige Situation und für Atletico, glaube ich, eins der größten Geschenke ihrer internationalen Auftritte seit vielen, vielen Jahren, glaube ich.
Ich glaube, man muss mal in den Geschichtsbüchern gucken, wann Atletico zuletzt mal 5 Tore geschossen hat. Das stand ja schon nach 20 Minuten 4:0. Also, ja, wurde Atletico da auch zeitweise relativ einfach gemacht.
Naja.
Ne? Aber Tudor hat es ja hinterher auch gesagt, er wollte sowohl Torwart Kinski als auch ja, Tottenham an sich selbst schützen. Wäre für alle das Beste gewesen. Ja, mit
Aber
fünf
jetzt
haben wir
mal
aber.
hier so rein menschlich, wenn du dich da hinstellst, das ist ja dann ehrlicherweise der noch größere Schlag ins Gesicht für Kinski, wenn du ihm erzählst, dass er ihn schützen wollte, wenn er vor der ganzen Welt ihn nach 17 Minuten auswechselt. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein Champions League-Finale mit einem deutschen Torhüter, der ähnlich daneben gegriffen hat. Es gibt auch eine andere Form von Leadership, wie bei Jürgen Klopp damals. Das kann ich es eigentlich auch aussprechen. Karius in dem Sinne, aber das ist schon dann auch sehr schwach argumentiert.
Sondern du wirst noch was dazu sagen?
Ja, muss auch, aber ich finde sowieso die Entscheidung, Igor Tudor jetzt als Trainer zu verpflichten vor ein paar Wochen, ist ein absoluter Witz. Also das muss man ja wirklich sagen. Er hat, wenn man sich mal die Statistiken und die Trainerlaufbahn von Igor Tudor anschaut, er hat bei fast keinem Verein länger als ein Jahr durchgehalten, null Erfolg gehabt. Okay, er hat letzte Saison vielleicht ein bisschen Juventus Turin stabilisiert, aber dass dieser Mann dann überhaupt die Chance bekommt, in der Premier League ein Team zu übernehmen, was rein von den Namen ja ein Top-Team ist in der Premier League. Und man sieht ja jetzt schon, glaube ich, relativ deutlich, er kommt, dringt zur Mannschaft nicht durch. Die Ergebnisse kommen nicht, gerade auch in der Liga, wo es zählt. Und es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt, ja, vielleicht jetzt das Spiel noch am Wochenende kriegt in der Liga, aber dann auch wieder gefeuert wird. Also die Verpflichtung war ein absoluter Witz. Und jetzt auch das Vorgehen mit Kinski. Also das zeigt ja, dass er, ich glaube, für das Niveau absolut ungeeignet ist.
Okay. Und dann kommen wir zur Machtdemonstration, zum nach, man muss glaube ich sagen, nach den 8 Partien im Achtelfinale jetzt dem absoluten Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel zu den Bayern, Fabi. Ohne große Probleme 6:1 Auswärtssieg bei Atalanta Bergamo.
Ja, also ich glaube, Top-Favorit weiß ich jetzt nicht, weil ich habe gestern auch noch natürlich geguckt und es gibt schon auch Mannschaften, die sehr, sehr unangenehm sein werden. Trotzdem muss man sagen, für mich glaube ich, vielleicht das beste Spiel diese Saison der Bayern war auch ein Stück weit überraschend, um ganz ehrlich zu sein. Auswärts bei der italienischen Mannschaft von der ersten Minute an hatte man das Gefühl, dass die richtig Bock hatten, die waren richtig frisch. Vielleicht ist das tatsächlich auch das, was wir vor in unserem Podcast auch immer besprochen haben. Eher der überschaubare Februar, der eher, sage ich mal, mühevolle Start in den März und eben dann auch dieses Knackpunktspiel in Dortmund irgendwie gewonnen und jetzt in Bergamo wie befreit aufgespielt, offensiv. Natürlich muss man auch sagen, die Jungs, glaube ich, alle einen sehr, sehr guten Tag erwischt. Gegenpressing perfekt funktioniert und Atalanta wusste, glaube ich, gar nicht, was mit ihnen geschieht. Und dazu dann eben auch noch die Effizienz, wo man dann schon auch beeindruckend ja, ein Stück weit den Bayern eine überragende Leistung attestieren muss. Und das war schon außergewöhnlich, hätte ich so, glaube ich, im Vorfeld nicht erwartet.
Und so ein Atalanta kann ja noch froh sein, dass es in der einen oder anderen Situation nicht noch hätte schlimmer ausgehen können, ne?
Ja, absolut. Und wenn man das jetzt nochmal zurücknimmt auf das Spiel Atalanta gegen den BVB, ich glaube, wie sehr müssen sich die ganz Verantwortlichen von Dortmund ärgern, wenn sie das Spiel jetzt gesehen haben, wie groß die Chance eigentlich gewesen wäre, eine Runde weiterzukommen. Und ja, diesen Qualitätsunterschied hat man jetzt gesehen. Die Bayern haben es eindrucksvoll gemacht, souverän vor allen Dingen. Und da hat man, glaube ich, gesehen, dass gerade auch Atalanta eigentlich eine Mannschaft ist, die in der Champions League ja auch nichts zu suchen hat.
Gut, die
Vielleicht
Bayern
dann
brauchen.
nochmal einmal, sorry, an alle Moralapostel, weil das war so ein bisschen, finde ich auch wieder, da merkt man dann schon, dass wir manchmal in Deutschland auch so ein kleines Problemchen haben, wenn ich da mitbekommen habe im Nachgang, wie viel Theater da um die gelben Karten von Olise und Kimmich gemacht wurde. Wir haben die deutsche Presseagentur, die proaktiv auf die UEFA zugeht und förmlich nach einer längeren Sperre bittelt und bettelt. Ich habe mir dann auch mal ein paar Foren durchgelesen, wo man dann auf einmal von Unsportlichkeit und unfair spricht. Sorry, aber da platzt mir irgendwann auch mal der Kragen, um ganz ehrlich zu sein. Wollte ich nur noch mal loswerden.
Also da gibt es, glaube ich, ganz andere Sachen, die deutlich unsportlicher sind als sowas, ne?
Ja, aber da
Also
gibt er mir doch recht, oder? Also,
das ist, ja, clever ist es, einfach clever. Aber ich habe noch eine andere Frage vielleicht an Fabi, was ich jetzt spannend finde. Urbich wird ja wahrscheinlich ausfallen. Setzt du auf Sven Ulreich oder würdest du jetzt sogar die Chance nutzen? Weil man muss ja sagen, klar, in der Bundesliga bist du im Prinzip durch und im Rückspiel sicherlich auch. Oder setzt du auf den jungen Prescott?
also er ist ja erst 16 Jahre alt,
Ja,
weiß
also ich
ich,
habe ihn
soll er.
in der U19 gesehen, da hat er mir schon ganz gut gefallen. Also körperlich jetzt nicht der Größte, aber es wäre natürlich eine Riesenchance, dem Jungen dann auch Zeit zu geben, ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Sven Ulreich hat den Vertrag dieses Jahr bekommen aus menschlichen Gründen. Auch war privat bei ihm ja unfassbar viel los, wo man mit Sicherheit nicht tauschen will und deswegen auch sagen muss, dass der FC Bayern hier, glaube ich, sehr, sehr menschlich und empathisch gehandelt hat. Um ganz ehrlich zu sein, es würde eigentlich auch zum Stil von Kompany passen, wenn am Samstag und auch nächste Woche Prescott im Tor stehen würde. Ich würde es feiern, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt für mich eigentlich auch keinen Grund, Sven Ulreich jetzt ins Tor zu stellen, außer ihm aus irgendwelchen Gründen nochmal ein, zwei Spiele zu geben. Braucht er aber nicht mehr, hat er in seiner Karriere eigentlich das Maximale erreicht. Deswegen, warum denn nicht einfach mal einen 16-Jährigen ins Tor stellen? Du hast in der Liga 11 Punkte Vorsprung. Du gehst mit einem 6-1 ins Rückspiel. Er kann ja nur an den Aufgaben wachsen und du brauchst ja auch für die nächsten Jahre auch jemanden, der durchaus den Kampf als Nummer 2 annimmt und eine bessere Bewährungsprobe gibt es eigentlich gar nicht. Also von daher, ja, kurze Antwort. Ich würde es ihm zutrauen und ich würde ihn auch in das Tor stellen.
Hinzu kommt, du spielst auch gegen den Gegner, der wahrscheinlich mit den Gedanken auch schon eher beim Rückspiel in der Champions League in der kommenden Woche ist, ne?
Also wenn wir jetzt eh gleich, dann ist ja wahrscheinlich das nächste Spiel Leverkusen, oder? Was wir nur nehmen.
Ja, können wir direkt machen.
War auch mein erster Gedanke, je knapper das Ergebnis gestern, desto mehr kommt es eigentlich den Bayern auch am Samstag entgegen. Ich muss ja wirklich sagen, ich war zutiefst beeindruckt, was da gestern passiert ist, aufgrund des Ergebnisses auf jeden Fall. Und genauso verärgert war ich dann am Ende auch wegen dem Elfmeter. Ich meine, wir können uns jetzt zu dritt drüber streiten, ob es ein Elfmeter war oder nicht. Also ich glaube, man muss ihn nicht unbedingt geben, um ganz ehrlich zu sein, weil Tillmann, glaube ich, auch am Mann, am Ball vorbei rutscht. Glaube ich, weil er es gemerkt hat, als er runterging, dass es keine gute Idee ist. Trotzdem, und das muss man dann sagen, in der Situation einfach so an den Ball zu gehen, ist einfach sowas von dermaßen naiv und unnötig, dass es allein deshalb schon Elfmeter geben muss, um eben auch genau diese Naivität zu bestrafen. Also ich verstehe das einfach nicht.
Ja, Fakt
Und du
ist.
machst dir das, und Arsenal hätte anders, glaube ich, auch kein Tor geschossen.
Nee. Fakt ist, im 16er wird nicht gegrätscht, Foul muss vorher gezogen werden. Da rechts außen geht Manueke, war es, glaube ich, da durch zwei Leverkusener durch, hat er zwar Tempovorteile, aber dann ziehen da runter, treten da um, dann ist er rechts außen am 16er, dann wird ein Freistoß gespielt und dann hat sich die Sache. Ne? Von Arsenal an sich sehr enttäuscht gewesen war ich. Ähnlich wie von der anderen englischen Mannschaft, zu der wir gleich noch kommen. Aber ich denke, da wird es im Rückspiel dann im Emirates dann doch noch gedreht werden.
Aber man muss ja fairerweise auch sagen, ich weiß nicht zu hören, wie du das siehst, aber du kannst gerne gleich auch nochmal was dazu sagen. Aber ich glaube, Leverkusen hat gestern einfach auch echt das Maximum rausgeholt, während Arsenal, glaube ich, auch den schlechten Tag hatte, was du halt dann einfach in so einem Spiel brauchst. Und die Erwartungen, die ich eigentlich hatte, war, dass das Rückspiel schon fast verschwendetes Geld ist. In dem Sinne, dass es schon in Leverkusen entschieden wird, ist nicht eingetreten. Von daher Hut ab oder für die Leverkusener. Ich glaube, so kannst du dich auch mal in einem Hinspiel verkaufen. Was dann nächste Woche bei rauskommt, werden wir sehen. Klar, ich bin bei dir. Ich gehe von einem deutlichen Ergebnis aus für Arsenal. Aber es ist doch schon mal schön, dass wir zumindest in den Rückspiel gehen können mit einer deutschen Mannschaft, wo noch nicht alles entschieden ist.
Definitiv. Und bei solchen Spielen gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu, ne? Hätte, hätte. Die zwei Aktionen von Robert Andrich direkt am Anfang kann es natürlich dann auch mal ganz schnell dann 70, 80 Minuten dann nur mit 10 Mann dann zu Ende gehen, so ein Spiel, ne? Also da hat er schon wirklich viel Glück gehabt. Aber sich dann hinterher auch am Riemen gerissen und dann auch mit einer gelben Karte dann noch durchgezogen bis zum Ende, ne? Sollen Leverkusen oder wollen wir weitermachen?
Wir können gerne weitermachen. Ja.
Such dir was aus. Möchtest du über den FC Chelsea sprechen?
Tja, was soll man da sagen? Ein Ergebnis, mit dem ich ehrlicherweise nicht gerechnet hätte. Gerade ja auch, weil man muss sagen, Lionel Rossignol Chelsea schon stabilisiert hatte. Und PSG in dieser Saison nicht unbedingt die Mannschaft ist, gerade auch in der Champions League, die ja den Anschein erweckt hat, durchzumarschieren. Aber die Art und Weise, wie sie jetzt aufgetreten sind gegen Chelsea, das war stark, sicherlich auch. Und dann kein super Tag von Chelsea, das muss man sagen. Gerade die Defensivreihe um Chalobah und Fofana, Jürgensen, glaube ich, muss man auch mit reinnehmen. Das war nix und in der Deutlichkeit, ja, sicherlich dann auch absolut in Ordnung. Da sehen wir sicherlich PSG dann auch schon in der nächsten Runde. Ich glaube, das ist klar, dass Chelsea diesen Rückstand nicht mehr aufholen kann, aber in der Deutlichkeit, ich glaube, da hätten die wenigsten mitgerechnet.
Ja, und auch unnötig selber hinterher zum Schluss. Ich meine, das 3-2, da war der katastrophale Fehlpass, glaube ich, ne, der zum
Ja.
3-2 führt. Und dann kriegst du die letzten beiden Tore in der 85. und ich glaube, quasi mit Schlusspfiff dann noch durch Kvaradona und Vitinha. Aber gut, PSG, Fabi, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähnlich wie im letzten Jahr, kommen jetzt, wo es in die Crunchtime geht, so richtig auf Temperatur.
Also ja, ja und nein. Also ich glaube, wenn die Ergebnisse auch in der Liga betrachtet werden dürfen, in dem Fall würde ich sagen eher so, ja, ich glaube, es ist ein Jahr, wo Paris auf jeden Fall mehr schlagbar ist als letztes Jahr, definitiv. Ich glaube aber, du hast halt auch mit Chelsea jetzt eine der Top-Mannschaften aus England gehabt, die ja nach wie vor auf der Suche sind nach ihrem eigenen Stil, DNA etc. Pipapo und sich dann halt einfach erstaunlicherweise in einem Champions League Achtelfinale nach dem 3-2 wirklich ein Stück weit aufgegeben hat. Das war so eigentlich in dem Sinne nicht zu erwarten, um ganz ehrlich zu sein.
Stimmt. Ja, und dann kommen wir zur, ja, noch nicht mal zu einer großen Überraschung, sondern ja, der Favorit, vermeintliche Favorit vielleicht zu Hause, Bodo Glimt, gewinnt mit 13-0 zu Hause auf Kunstrasen, mal wieder gegen Sporting Lissabon. Völlig verdient.
Ja, völlig verdient. In der Anfangsphase hatte ich eigentlich schon erst den Eindruck, dass Sporting den Fight auch annimmt. Da waren sie, fand ich, schon die bessere Mannschaft, aber dann mit zunehmender Spielzeit in der ersten Halbzeit, ja, ist es dann gekippt. Und das ist vielen Mannschaften auch schon in der Hauptrunde passiert, dass sie damit nicht klargekommen sind, dass Bodo dann das einfach auch super macht, den Gegner vielleicht dann eben auch auf ihr Niveau runterziehen. 13-0 in der Höhe auch verdient und ja, ich sag mal, das ist schon, also die Tür ist schon richtig weit auf für die nächste Runde. Klar, auch in Sporting, auch in Lissabon kann eine Atmosphäre entstehen, wo man auch sowas drehen kann gegen eine Mannschaft aus Norwegen. Aber dafür braucht es eine Leistungssteigerung und Bodo hat es ja auch schon bewiesen, dass sie auswärts gegen Mannschaften gut mithalten können. Von daher würde ich schon sagen, dass Bodo ja mit einem Fuß auf jeden Fall schon in der nächsten Runde steht.
Gut, um die 8 Spiele komplett zu machen, kommen wir zu der Mannschaft, der nächsten englischen Mannschaft, die enttäuscht hat und ziemlich deutlich in Madrid untergeht. 3-0 hieß es am Ende zwischen Real und City. Ja, und ein Spieler, Fabi, hat das Spiel seines Lebens wohl an diesem Abend gemacht.
Ja, ich glaube auch total überraschend in einer gewissen Hinsicht. War immer der Meinung, dass hier in der Liga, okay, wenn es da nicht so gut läuft, aber das sind so klassische Mannschaften in der Champions League, wenn das Licht angeht, K.O.-Phase, dass du dann wirklich das wahre Gesicht siehst. Und das, was gestern von City kam, war teilweise erschreckend. Ich glaube, unter anderem bestes Beispiel dafür ist Erling Haaland. Ich glaube, ich erste Halbzeit 7 Ballaktionen, zweite Halbzeit, glaube ich, ähnlich viele und dann vom Platz genommen. Und dazu hast du halt ein Real Madrid, was eigentlich durch die Liga taumelt, mehr oder weniger, und hat diesen einen Tag. Und leider ist Real Madrid einfach auch Mr. Champions League. Da kannst du mir jetzt erzählen, was du willst. Und das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile so beeindruckt von diesem Verein bin. Es geht das Licht an, es ist K.O.-Phase und du schießt einfach mal City mit 3-0 aus dem Stadion. Und dann muss man noch dazu sagen, dass durchaus das Ergebnis noch zum Teil schmeichelhaft ist für City, weil Real durchaus auch noch mal ein paar Möglichkeiten mehr hatte. Klar, City hat ja auch noch ein, zwei. Aber am Ende, wenn das Spiel sogar 4-0 oder 5-1 ausgeht, kann sich bei City auch keiner beschweren. Und deswegen sage ich, Real Madrid für mich nach wie vor der Top-Favorit auf die Champions.
Wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wer ja
Wir
denn
müssen ja
der,
gegen die spielen im Viertelfinale.
genau, wer der nächste Gegner dann der Bayern?
Leider.
Leider schon, okay. Ja, mal schauen, ob Pep Guardiola da im Rückspiel dann eventuell nochmal irgendwie, ja, die Magie irgendwie entfachen kann, aber lassen wir uns mal überraschen. Gut, heute dann noch am Donnerstag Europa League. Genk gegen Freiburg und der VfB gegen FC Porto. Auch zwei sehr interessante Spiele. Schauen, wie sich die deutschen Mannschaften da schlagen. Aber alles in allem kann man, glaube ich, sagen, von 6 englischen Mannschaften 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ja, da werden einige wahrscheinlich in der nächsten Woche dann die Segel streichen müssen. Lassen wir uns mal überraschen. So, und jetzt kommen wir von der Königsklasse direkt nach ganz unten in der ersten Liga. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Themenblock und fangen mit dem Abstiegskampf an in der Bundesliga. Und Sören, der VfL Wolfsburg hat die Reißleine gezogen nach der Niederlage am Wochenende gegen den HSV. Ein
Ja, ich habe
altbekannter
schon,
ist zurück.
ja, ich hab schon befürchtet, dass ich dazu auch was sagen muss. Dieter Hecking, King, die Betonung liegt auf King, ist zurück in Wolfsburg, Pokalsieg geholt vor einigen Jahren. Wahrscheinlich war es dann auch nicht mehr abzuwenden, dass man eben auf die Lösung wieder zurückgreift. Daniel Bauer hat es nicht hinbekommen aus der Mannschaft, die ja wirklich auch einzelne gute Spieler in den Reihen hat. Eine vernünftige Mannschaft hinzubekommen. Das hat man ja auch gegen den HSV gesehen. Du gehst ja 1 zu 0 in Führung und kriegst es dann nicht hin, mal wieder eine Führung über die Zeit zu bringen, nicht über die Zeit zu bringen. Und dann ist es halt jetzt Dieter Hecking. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er aus dieser Mannschaft jetzt erstmal das Maximum rausholt, dass man zumindest nicht den Abstieg antreten muss, aber dann ist es auch wieder eine Lösung, die dich sicherlich auf Jahre nicht weiterbringen wird. Dann hast du vielleicht mal eine Saison, wo du wieder im ruhigen Fahrwasser bist, aber ich denke mal, dass auch Dieter Hecking, der jetzt einige Stationen schon hinter sich hatte, jetzt nicht die Dauerlösung sein wird in Wolfsburg. Aber es geht mal wieder nur darum, kurzfristig das Worst-Case-Szenario abzuwenden und dafür ist Hecking dann wahrscheinlich auch der Richtige.
Ja, Fabi, zum Spiel vielleicht noch. Der HSV nach zuletzt zwei Niederlagen gewinnt da mit 2 Elfmetern. Ein Spieler, der beim HSV jetzt da auch wieder ziemlich hervorgestochen ist, ist Luka Vucevic, der sowohl den Elfmeter rausholt als auch selber verwandelt hat. Auf HSV-Seite eigentlich so mit der Spieler der Saison, oder bisher?
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, dass man hier schade oder schade, dass man nicht das Heft des Handelns selber in der Hand hat. Finde ich doch bei Vuskovic ja schon. Sorry, ich meine Vieira jetzt in dem Sinne, aber unabhängig davon glaube ich schon, es war eh ein komisches Spiel. Also man schaltet den Fernseher ein, man hätte auch denken können, das war ein Heimspiel für den Hamburger SV. Ja, war ja so.
Ja.
Tatsächlich das mehr als das halbe Stadion, glaube ich, hier schwarz-blau. Weiß, dazu dann halt auch, und das muss man beim HSV auch ein Stück weit mitnehmen jetzt. Ein mega Ergebnis. Ich glaube, damit bist du wirklich safe, wenn es um den Klassenerhalt geht. Aber im Moment passt halt auch viel für den HSV, wenn man die Spielverläufe sieht, ne? Also du hast halt jetzt wieder 2 Elfmeter. Ich glaube, aus dem Spiel heraus war es jetzt auch nicht so geil. Musst du aber auch gar nicht als HSV, sondern wieder auswärts gewonnen. Und für Wolfsburg im Gegenzug war es maximal unglücklich, weil ich fand, die ersten paar Minuten fand ich eigentlich ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Gehst folgerichtig auch verdient in Führung, meines Erachtens. Und ja, und mit dem Elfmeter oder mit dem Ausgleich bricht dieses oder stürzt dieses Kartenhaus dann in sich zusammen. Und ja, klar. Und jetzt holst du Dieter Hecking. Wird Wolfsburg dadurch besser? Ich glaube schon, die Frage ist dann einfach, ehrlicherweise, wenn die Lösung Hacking jetzt präsentiert werden kann, wäre die nicht auch schon vor 2, 3 Wochen dann im Zweifel die bessere Lösung gewesen? Und ich glaube, für Wolfsburg im Übrigen geht es mehr als nur um den Klassenerhalt. Ich glaube, wenn aus irgendwelchen Gründen, wovon ich immer noch nicht überzeugt bin, der VfL wirklich absteigt, dann war es das mit diesem Verein. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die zeitnah irgendwann wieder in der Bundesliga sehen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, bei den Einsparmaßnahmen von VW, vom Konzern, ich glaube, dann hast du eher eine Mannschaft, die wahrscheinlich in der zweiten Liga eher Richtung dritte Liga dümpeln wird. Bin
Okay.
mir sehr sicher.
Okay. Keine so rosigen Aussichten, aber ich hatte auch das Gefühl, dass man jetzt am Samstag oder auch schon seit Wochen nur noch ganz, ganz wenige Spieler auf dem Platz stehen, denen das so richtig nahe geht, ne? Wahrscheinlich haben die
Nur
meisten
einen,
sowieso
oder?
nur. Ja, und der sitzt da irgendwas.
Legende.
Ja, und der sitzt sogar auf der Bank ja dann die meiste Zeit dann noch zuletzt, ne? Nee, aber die meisten werden da wahrscheinlich eh keine Verträge für die zweite Liga haben. Deswegen ist denen das wahrscheinlich dann auch Jacke wie Hose. Und dann hast du jetzt 2 Wochen mit jetzt Hoffenheim am Wochenende in Hoffenheim. Also halt 8 Heimspielen ungeschlagen. Dann zu Hause das absolut mega wichtige Spiel gegen Bremen. Und dann hast du schon die Länderspielpause. Also ich bin da nicht so euphorisch, was die Wolfsburger angeht. Also das ist jetzt am Wochenende, hat man es gesehen, nach dem 1:1 eine Windböe. Und ja, du hast das Kartenhaus angesprochen, bricht alles zusammen. ist alles nur noch reine Kopfsache. Ja, jetzt müssen wir auf Dieter Hecking vertrauen. Er hat ja schon gesagt, jeder, der nicht mitzieht, wird sofort erstmal mehr oder weniger ja, aussortiert. Ne? Hat er ja ähnlich damals in Bochum auch gemacht, Sören. So einen festen Kern, so 13, 14 Spieler maximal, und damit wird dann, ja, der Kampf gegen den Abstieg dann angegangen. 4 Punkte Rückstand jetzt auf Platz 16. Wird eine ziemlich enge Nummer für die Wolfsburger. Lassen wir uns da mal überraschen. Ja. Und dann haben wir den ersten FC, die Heidenheimer haben wir am Wochenende noch gehabt. Die kassieren zu Hause eine 4-2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, die es eigentlich ja, im Stil einer Spitzenmannschaft relativ souverän runterspielt. Führen da frühzeitig 3-0. Ja, hinten heraus ein bisschen den Schlendrian dann einkehren lassen, dass es noch zum 4-2 kommt. Aber alles in allem Platz 3 verteidigt und an dem Wochenende sogar noch jeweils einen Punkt auf Leverkusen und Leipzig gut gemacht. Von daher kann man da, glaube ich, bei den Hoffenheimern von einem guten Wochenende sprechen. Gutes Wochenende hatten auch die Bremer hinter sich, Sören, die bei Union Berlin sage und schreibe 4-mal getroffen haben. Kommt auch nicht so selten vor, dass Union so viele Gegentore kassiert zu Hause.
Ja, kommt nicht oft vor, und hier in der Umgebung drehen auch schon einige durch. Zweiter Sieg in Folge nach dem 2-0 gegen Hoffenheim, jetzt deutlich gewonnen gegen Union Berlin. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, glaube ich, dass sie ja, im Prinzip 60 Minuten in Überzahl gespielt haben, die ja, Unioner quasi irgendwie keine Lösung gefunden haben gegen ja, mit einem Mann weniger. Das muss man auch sagen. Normalerweise wird eine Mannschaft ja öfter eher besser, wenn sie einen Mann verlieren. Das war in dem Fall nicht so, vor allen Dingen, weil sie 1-0 geführt haben. Klar, du kannst es positiv drehen. Aus Bremer Sicht musst du es vielleicht auch positiv sehen. Zweiter Sieg hintereinander. Man kann jetzt auch viele sicherlich sagen schon, dass man die Handschrift von Daniel Thun sieht. Da bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, er ist zum richtigen Zeitpunkt einfach gekommen, dass man eben gegen Mannschaft gespielt hat, wo Punkte möglich waren. Und dass man ja gerade im Anfang des Jahres Spiele hatte gegen ja die aus der oberen Tabellenhälfte. Von daher ist es jetzt für ihn auch in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher gewesen. Man hat jetzt ein bisschen Puffer eingebaut, aber die Saison ist noch nicht vor Ende, und ich warne auch davor, dass man jetzt schon wieder zu euphorisch ist.
Wobei das Momentum momentan zumindest wieder ein bisschen pro Bremen ausschlägt, ne?
Ja, muss man ja auch sehen. Jetzt, wenn wir jetzt aufs Wochenende gucken, da hast du ein Heimspiel gegen Mainz. Würde ich jetzt auch eher mal sagen, da hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, zu gewinnen, mindestens einen Punkt zu holen. Ja, und dann fährst du mit relativ viel Rückenwind und vielen Fans dann natürlich auch nach Wolfsburg. Die müssen, und da bist du dann auch in einer guten Position, weil du nicht unbedingt auf Sieg spielen musst, sondern Fehler ausnutzen kannst. Also jetzt ist der Weg im Prinzip bereitet dafür, endgültig in ruhige Fahrwasser zu kommen. Das muss man auf jeden Fall sagen.
Fabi, da noch was zu den Bremern vielleicht, oder?
Nee, ich war nur ein bisschen überrascht bei den Unionern tatsächlich, dass auch die Stimmen lauter wurden gegen Baum.
Ja, Gart.
Baumgart, ja, sorry. Sorry. War ich echt ein bisschen überrascht. Passt eigentlich gar nicht zum Verein an sich, würde ich mal behaupten. Und von daher verstehe ich das manchmal eben auch nicht, wie man dann von außen Unruhe reinbringen kann in der Situation, wo es eigentlich doch noch sehr, wie sagt man, eigentlich realitätsnah den Umständen entsprechend performen wird, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, 2026 kann Union, was die Punkteausbeute angeht, ja auch so quasi ziemlich komplett vergessen, ne? Also das war
Ja.
bisher noch nichts Dolles. Der RSV Mainz 05 in Persona von Dani da Costa entreißen dem VfB 3 sicher geglaubte Punkte kurz vor Ende. Heißt es dann 2-2. Für die Mainzer ein gewonnener Punkt, der sie aber eigentlich auch nicht wirklich weiterbringt. Und für den VfB, ja, kann man, glaube ich, sagen, 3 bzw. 2 verlorene Punkte im Kampf um die Champions League-Plätze.
Ja, klar, ich denke mal, wenn du das Ziel hast, wirklich unter die Top 4 zu kommen, dann schmerzt so ein Spiel natürlich umso mehr, vor allem weil du ja schon viel investiert hast und jetzt unter der Woche das Spiel hast, im Europapokal, da musst du einfach die Siege einfahren. Leipzig macht jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie den Kampf aufgeben um Platz 4, aber ich denke mal auch, der VfB hat alles selbst in der Hand. Im Prinzip sind es nur 2 Punkte auch auf Platz 3, also es ist so eng beisammen. Von daher glaube ich, ist der VfB nach wie vor in einer guten Position, zumal ja auch Sebastian Hoeneß, glaube ich, das alles sehr, sehr gut einschätzen kann. Klar ist der Europapokal wichtig, aber wenn am Ende Platz 4 rausspringt, ist das, glaube ich, noch ein größerer Erfolg.
Fabi, der VfB, die letzten drei Auswärtsspiele, die Gegner Pauli, Heidenheim und Mainz gewesen, 2 von 9 Punkten geholt.
Zu wenig, ja. Und trotzdem ausreichend, um in der Tabelle sehr, sehr gut dazustehen. Jetzt hast du natürlich auch am Wochenende vielleicht, ist jeder Stuttgart-Fan auch Bayern-Fan, wenn es um das Ergebnis geht, Bayern-Leverkusen am Samstagnachmittag. Und du hast die Leipziger im Nacken, die in der Regel ein bisschen ausgeruhter sein dürften von Woche zu Woche. Aber es scheint ja auszureichen, um ganz ehrlich zu sein.
Ob das ausreicht, sei mal dahingestellt. Der VfB hat noch alle Top-5-Mannschaften oben, sprich Dortmund, Hoffenheim, Leipzig und Leverkusen. Also hat eigentlich da auch alles selbst in der Hand, ne? Also mal schauen, wie es denn da so weitergeht. Ja, kommen wir zu der Punkteteilung, zum einzigen 0 zu 0 an diesem Wochenende, in einem ziemlich chancenarmen Spiel zwischen Pauli und Frankfurt. Ja. War vor allem ein ziemlich körperbetontes, kampfbetontes Spiel. Ja, viele Zweikämpfe prägten das Spiel größtenteils, wenig Torchancen. Am Ende, ja, ist Pauli dadurch seit 6 Heimspielen ungeschlagen. Die letzten 3 Spiele 7 von 9 Punkten geholt. Kann man mal mitnehmen, einen Punkt gegen Frankfurt. Und für die Frankfurter, ja, auf Pauli einen Punkt mitzunehmen, ist jetzt, glaube ich, in der jetzigen Situation auch nicht so verkehrt. Oder seht ihr das anders?
Ja,
Oder
im
fühlt sich das eher
Prinzip.
an wie eine Niederlage für die Frankfurter?
Ja, im Prinzip muss man ja zur Wahrheit jetzt auch sagen, also der Weg für Platz 6, zu Leverkusen, das sind ja mittlerweile 9 Punkte.
Ja.
So, und im Prinzip will ich sagen, dass die Saison gelaufen ist. Das wäre natürlich ein bisschen zu früh, weil du auch noch ja, hinter dir noch mit Freiburg eine Mannschaft hast, die einen Punkt hinter dir ist. Aber im Prinzip wird Frankfurt dann entweder auf Platz 7 oder Platz 8 rauskommen. Und ich glaube, es geht jetzt eher auch darum, dass Riera da jetzt so ein bisschen auch seine Mannschaft findet, seinen Stil vielleicht durchbringt. Ich finde nach wie vor die Fallhöhe, auch wenn ich so seine Pressekonferenzen und auch Statements nach den Spielen so, die Fallhöhe ist noch relativ groß. Und ich glaube, es geht jetzt eher darum, mal ein bisschen runterzuschalten, sein System so ein bisschen durchzubringen. Wenn da die Punkte kommen, dann kommen die Punkte. Aber ich glaube, der Fokus sollte jetzt eher darauf liegen, dass man jetzt mal ein bisschen wieder. Ja, einfach die Punkte holt, nicht zu viel spricht, weil Champions League ist weit weg, Europapokal, das ist sehr weit weg. Von daher Punkte holen und Saison zu Ende spielen.
Punkte holen, Saison zu Ende spielen. Auch eine gute Überleitung zu RB Leipzig, die ihren 100. Bundesliga-Heimsieg feiern durch einen späten 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg. Die Serie bleibt bestehen. Jetzt gegen den FCA seit 17 Spielen ungeschlagen. Aber Fabi, zur Wahrheit gehört auch, die Augsburger waren da zumindest dem Punktgewinn deutlich näher als die Leipziger eigentlich dem Sieg.
Auf jeden Fall, definitiv. Also Augsburg ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und am Ende ist das Spiel einfach, glaube ich, ein Stück weit durch individuelle Qualität entschieden worden, die auf Leipziger Seite natürlich ein bisschen höher war. Klar kam dann am Ende mit dem späten Lucky Punch noch ein bisschen Glück dazu. Und von daher hat, glaube ich, Augsburg eigentlich in dem Spiel zumindest 2 Punkte verloren. Ein Punkt oder ein Unentschieden wäre auch definitiv gerecht gewesen.
Eine Personalie noch, mit Hinblick vielleicht schon auf die kommende Saison, deutet sich immer mehr an. Es scheitert wohl, was heißt scheitert, aber es geht wohl nur noch um die Ablöse wahrscheinlich. Rocco Reitz, Wechsel nach Leipzig. Für Leipzig auf jeden Fall, wäre es eine Top-Verpflichtung im Hinblick auf den Abgang von Schlager wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, das ist das, was Leipzig ja auch in den letzten Jahren oder auch in dieser Saison, finde ich, einfach fehlt. Du brauchst auch bei all den talentierten Spielern, bei all den Spielern, die vielleicht nur für eine Saison ist, die du dann teuer verkaufst, du brauchst auch erfahrene Spieler
Jungs,
einfach
macht ihr mal kurz weiter, alleine.
Ja.
erfahrene Spieler um dich herum. Und gerade wenn man jetzt schaut, okay, Willi Orban vielleicht, der den Verein vielleicht auch am Saisonende verlassen könnte, Gulaschi, der jetzt auch nicht mehr die große Rolle spielt. Also du brauchst schon Spieler, die die Bundesliga drin haben. Und ich glaube, dass Rocco Reitz, dass das passen würde. Klar, er ist jetzt auch nicht der alles überragende Bundesligaspieler jetzt in Gladbach. Da natürlich eine gute Rolle. Aber ich glaube, dass Leipzig solche Spieler immer verpflichten muss, allein schon, weil du im Sommer natürlich auch wieder Talente verlieren wirst.
Aber meinst du wirklich, dass er 20 Millionen und mehr wert ist?
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, das wird die Steuer sein, die du vielleicht dann als ambitionierter Bundesligist, der Leipzig dann einfach ist, zahlen musst. So. Und wenn er jetzt zum Beispiel ein Angebot aus England hätte, gehe ich davon aus, dass die Summe sogar höher ausfallen würde. Aber 20 Millionen, ich glaube, das ist klar. Also so viele Spuren hat er jetzt in der Bundesliga noch nicht hinterlassen oder Erfolge gefeiert, dass man sagt, okay, 20 Millionen, die zahle ich auf jeden Fall.
Aber das wollte ich ja damit eigentlich auch sagen. Ich meine, irgendwie passt es ja schon fast gar nicht zu Leipzig, da 20 Millionen in die Hand zu nehmen für einen Spieler. Ja klar, er ist Kapitän in Gladbach, aber meines Erachtens ist er auch ziemlich viel schuldig geblieben, vor allem diese Saison. Und ich finde den Preis schon einen richtigen Hammer, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich bin, wie gesagt, auch am Ende des Tages sehr überrascht, was am Ende auch bei Leipzig im Sommer passiert. Das sieht ja auch ein bisschen nach Wundertüte aus. Spieler müssen ja angeblich verkauft werden. Du musst wieder aktiv werden auf dem Transfermarkt. Und ich frage mich, wie du dann langfristig auch irgendwie eine Mannschaft aufbauen willst, ja, die dann eben auch ganz vorne um die Titel mitspielt. Das ist schon auch manchmal sehr fragwürdig.
Aber wenn du den Weg weitergehst, den Leipzig jetzt eingeschlagen hat oder ja dafür bekannt ist, dann wirst du in den nächsten Jahren nie um Titel mitspielen. Dann hast du vielleicht mal
Eben.
ein Jahr, dann hast du vielleicht mal ein Jahr, wo du sagst, ich bin Zweiter geworden, alles super gelaufen, habe wieder drei riesen Spieler, die ich für 70, 80 Millionen verkaufen kann, dann geht die Sache wieder von vorne los. Also Leipzig wird nie, wenn sie diesen Weg weitergehen, um ernsthaft um Titel mitspielen. Das ist,
Aber
also
ich
das geht ja gar nicht.
glaube, der Übergang jetzt bei den Leipzigern im kommenden Jahr, der wird schon größer ausfallen. Und zum Thema Reiz ist halt der Preis, den du zahlen musst. Deutscher Nationalspieler, noch Vertrag, da bist du, glaube ich, mit, wahrscheinlich werden sich zwischen 15 und 18 irgendwie einigen, plus irgendwelche Bonis, noch ganz gut bedient eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auf Leipziger Seite, ne?
Wir haben aber gerade eben drüber gesprochen, dass 20 Millionen verdammt viel sind für einen Spieler, der diese Saison jetzt auch nicht unbedingt die Sterne vom Himmel gespielt hat. Mag sein, dass er genau dieses Puzzlestück ist, was die Leipziger benötigen, aber am Ende des Tages ist es auch ein Spieler, meine ich, der vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen überperformt hat. Wie viel kannst du aus ihm noch rausholen? Und es passt irgendwie nicht zu Leipzig, so einen Spieler für so viel Geld zu verpflichten. Und dann kommt er auch noch dazu, das ist ja schon fast aberwitzig. Ich habe ja heute, glaube ich, gelesen, dass der Transfer jetzt dann so schnell wie möglich zumindest über die Bühne gehen soll und dann auch bekannt gegeben werden soll. Das ist auch ein schöner Spießrutenlauf, den Rocco Reitz
Ja.
dann vor sich hat für die letzten, gut, nächste Woche oder diese Woche ist er ja gesperrt, aber die nächsten Wochen. Der Wechsel dann zu Leipzig zeigt mir eigentlich, dass Rocco Reitz nicht viele Optionen hatte, wenn es darum geht, wirklich zu einem Top-Club zu wechseln. Da zähle ich Leipzig nämlich in der Spitze nicht dazu. Und wenn die Möglichkeiten da gewesen wären, glaube ich, dass jemand allein schon aus Verbundenheit zu so einem Traditionsverein mit Sicherheit nicht den Weg nach Leipzig einschlägt, oder?
Ja, oder vielleicht hat er sich gesagt, aus Gladbach-Sicht kann ich jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt ums Eck nach Dortmund oder nach Leverkusen wechseln. Und ja, wer weiß. Und was
Ja,
die
aber das ist
Leipzig.
ja genau das, was ich sag, Tobi. Klar, ich meine, wenn du mal irgendwo, ich meine, im Moment wahrscheinlich macht es auch nicht wirklich viel Spaß, in der Gladbacher Mannschaft zu spielen, mit Aussicht auf die nächsten ein, zwei Jahre, wo du mit Sicherheit ähnliche Umstände haben wirst. Du spielst gegen den Abstieg im Zweifel, wenn es blöd läuft. Natürlich ist es nicht toll. Aber ich glaube, dass da eben der Markt nicht so groß war, um wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt ist der einzige Verein, der wirklich dran war, Leipzig. Und die sind sogar noch bereit, bis zu 20 Millionen zu bezahlen. Das ist verrückt.
Lassen wir uns
Naja.
mal überraschen, wenn dann noch.
Zur WM wird er nicht mitfahren, auf jeden
Da weißt du schon mehr als wir. Nee, aber
Gehe mal
bei den
schwer davon
Leistungen braucht man
aus.
nicht. Genau. Gut, und dann kommen wir zu einer Mannschaft, die auch wieder unten reingerutscht ist, die oft sehr gut spielt, aber im Gegensatz zur Hinrunde jetzt in der Rückrunde keine Punkte mehr mitnimmt. Der erste FC Köln. Es wird immer, immer unruhiger. auch jetzt nach dem Wochenende, nach der 1-2-Niederlage gegen den BVB?
Ja, was machen wir mit dem FC? Ich glaube, dass die Tage von Lukas Kwasniok, wenn jetzt keine Punkte mehr eingefahren werden, auch gezählt sind. Klar, das war wieder ein Ergebnis oder ein Spiel, wo du sagst, okay, eigentlich war der FC nicht weit weg, davon den BVB zu schlagen, gerade in der ersten Halbzeit. Die Anfangsphase war top, gerade auch bis zu dem Gegentreffer. Ja, und dann kriegst du halt die rote Karte, dann wird es natürlich schwieriger in der zweiten Hälfte, dass der BVB mehr vom Spiel hatte. Ja, aber die Punkte fehlen. Klar kannst du in der Saison vielleicht sagen, okay, du hast die zwei Mannschaften oder eine auf jeden Fall mit Heidenheim. Aber es ist verdammt eng geworden und ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt in den nächsten Spielen, jetzt auswärts in Hamburg, wenn da nicht gepunktet wird, dass der FC da auf jeden Fall auf der Trainerposition etwas ändern wird.
Meinst du, Friedhelm wird nochmal
zurückgeholt? Friedhelm, das kann ich mir wirklich gut, ehrlicherweise kann ich mir das wirklich gut vorstellen, weil dann hast du noch ein paar Spiele, dann würde Funkel unter anderem auch zu Hause mit dem Derby gegen Gladbach starten. Ich glaube, das würde auch nochmal eine gewisse Euphorie entfachen, einfach im Umfeld. Thomas Kessler kennt ihn ja sehr gut, sehr, sehr gut. Und ich kann mir das wirklich auch vorstellen, wenn jetzt die Punkte ausbleiben in Hamburg, dass wir Friedhelm Funkel dann auch schon in zwei Wochen auf der Trainerbank sehen, weil dann hast du ja auch nochmal nach dem Gladbach-Spiel in zwei Wochen hast du dann auch nochmal eine Woche Pause mit dem Nationalmannschaftsbreak. Also das wäre ein Zeitpunkt, in dem Köln sicherlich tätig sein wird.
Okay. Witzigerweise musste ich beim Laufen gestern auch dran denken, an Friedhelm Funkel, dass er wahrscheinlich zurückkommen wird. Und muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, da könnten wir drei uns auch hinstellen. Ich glaube, wir wüssten, was zu tun ist. Du nimmst endlich El Mala von der Leine, stellst ihn von Anfang an auf. Das ganze Stadion ist happy. 50.000 feuern dich wieder an und du gewinnst das Derby zu Hause. Und Halleluja, der FC ist gerettet. Also frag mich schon manchmal, wie schwer das dann ist, teilweise als Entscheidungsträger in der Bundesliga oder bei einem Bundesliga-Verein. Und ich weiß auch nicht, warum Kwasniok sich das selber antut. Ich verstehe es wirklich
Aber jetzt nicht. Am Wochenende hat El Mala ja gespielt und zur Wahrheit gehört ja auch, dass eigentlich Dortmund bis zu dem Anschlusstreffer, der da mehr oder weniger aus dem Nichts dann kam, das Spiel größtenteils eigentlich im Griff gehabt hat.
Also 100%. Also ich muss auch sagen, ich möchte vom BVB zumindest diese Saison niemanden hören, keinen Fan, keinen Verantwortlichen, gar nichts, dass du bei irgendeiner Schiedsrichterentscheidung das Nachsehen hattest, weil im Moment sind sehr viele Schiedsrichter-Götter auf Dortmund-Seite, weil meines Erachtens war das ein Pflichtelfmeter, den du zwingend geben musst. Für den FC geht es hier um alles und im Zweifel war hier zumindest ist der FC auch darum gebracht worden, zumindest die Riesenchance zu einem Ausgleich und eben auch einen Punktgewinn zu haben. Das muss man auch noch dazu sagen. Mit 10 Mann. Also wir sprechen hier ja die Saison für Dortmund im Zweifel gelaufen, aber wir sprechen gar nicht mehr über die Leistung der Dortmunder, sondern es war ja hier auch nach dem Anschlusstreffer, glaube ich, wo eine kurze Zeit auch das Stadion mehr oder weniger tot war, wirklich auch so, dass der FC sogar den Ausgleich verdient gehabt hätte. Das muss man ja dazu sagen, ne?
Gehört auch mit Sicherheit dazu. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon.
Ja. Gucken wir mal auf eine schöne Bundesliga-Saison nächstes Jahr, weil wenn die Traditionalisten Glück haben, gehen zwei Mannschaften runter, die oft genug nicht erwähnt werden können von den Traditionalisten, wenn es darum geht, wer die Bundesliga verlassen soll. Und wenn man sich so die zweite Liga anguckt, naja, wobei bei den Ergebnissen jetzt am Wochenende, aber zumindest ist die Chance vorhanden, dass zwei größere Clubs zurückkommen, oder?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da. Das stimmt schon. Fabi will schon mit Blick in
die Überleitung war perfekt. Ja, die Überleitung war perfekt, oder?
Aber dann machen wir noch ganz schnell das 3-3 zwischen Freiburg und Leverkusen. Ziemlich offener Schlagabtausch, beide mit offenem Visier. Am Ende kann man, glaube ich, sagen, leistungsgerecht 3-3. Die Freiburger bleiben jetzt im 16. Pflichtspiel zu Hause ungeschlagen. Nur eine Niederlage am ersten Spieltag kassiert. Damals noch Sandro Wagner an der Seitenlinie des FCA gewesen. Ansonsten alles zu Hause gewonnen oder unentschieden gespielt. So, Bayern, wolltest du noch drüber sprechen, Fabi, gegen Gladbach oder lassen wir das?
Ich glaube, wir können da einmal drüber hinweggehen, oder?
Gut. Alles klar. Also, zweite Liga.
Ja.
Sören, dein großer Auftritt.
Mein großer Auftritt. Ja, ich würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass wir jetzt am kommenden Wochenende schon sicherlich eine weitere Entscheidung im Kampf um den Aufstieg haben. Denn zum Beispiel hat Hannover 96 letzte Woche verloren gegen Greuther Fürth, überraschend mit 1 zu 2. Davon profitieren natürlich Darmstadt, die gewonnen haben, Schalke hat gewonnen, Elversberg hat gewonnen, also die Teams, die über Hannover stehen. Und Paderborn nur zum 1-1 gekommen, aber wenn Hannover jetzt am kommenden Wochenende gegen Schalke nicht gewinnen sollte, dann wären es schon 5 Punkte, nee, 3 Punkte. Wenn Paderborn gewinnt, sind 6. Also das heißt, dass Hannover dann, glaube ich, auch aus dem Aufstiegsrennen raus wäre.
Und das wäre
Ja,
nach der
ärgerlich.
Saison bisher sowas von unnötig und ärgerlich, was die an Punkten haben liegen lassen, und die spielen so einen geilen Fußball, und dann ja, schenken sie dann solche Spiele zu Hause auch wieder gegen Fürth her. Also ich kann es mir echt nicht erklären, was da jetzt auch teilweise wieder eingeladen wurden, ne? Die
Glaube ich,
Fürther
das
da zu den Toren.
HSV-Syndrom, oder?
Ja, definitiv. Also so lange oben mit drin gewesen, ne? Aber da wäre echt. Ja. Und heimlich schön leise bleibt oben dann noch hier Elversberg mit drin, ne?
Freuen sich auch schon alle drauf.
Aber Fabi, ganz ehrlich, Elversberg, Wolfsburg, ja
Wie ich
gut,
sage, ist ja,
ne?
am Ende des Tages haben wir ja jedes Jahr immer eine Mannschaft da drin gehabt, die eher kleiner war.
Und
Klar muss man natürlich auch sagen, das gehört halt auch mit dazu, auch wenn das vor allem von den großen Clubs keiner wahrhaben will. Aber wenn so eine Mannschaft wie Elversberg oder so ein Verein wie Elversberg jetzt über mehr als 2 Jahre
genau.
so einen guten Job macht,
Ja, wir haben es verdient.
genau, dann ist es nun mal so, dass sie sich einfach auch sportlich verdient hat und wir sind alle Sportler, dann soll Elversberg doch einfach mal in den Genuss kommen, das ein Jahr lang oder vielleicht sogar länger, je nachdem, mitmachen zu können. Also ich habe da auch kein großes Problem damit. Aber klar, ich muss natürlich auch sagen, ich bin Familienpapa. Wenn jetzt nächste Saison Samstag 3:30 Bayern gegen Elversberg spielt, sind die Argumente nicht unbedingt auf meiner Seite, dass ich mich um 3:30 vor den Fernseher verziehen kann, im Vergleich, wenn ich jetzt sagen würde, Bayern spielt gegen Schalke.
Da musst du eher auf den Spielplatz gehen.
Genau. Aber ein blödes Beispiel, sorry, mir ist jetzt nichts Besseres
Nee,
eingefallen. Ich
ist ja
finde einfach nur,
verständlich.
dass es an sich halt einfach auch okay ist, wenn man sich sportlich qualifizieren kann. Mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen.
Ja.
Und ist okay.
Dann haben wir noch die
Und
Fortuna.
haben die nicht auch sogar noch einen ihrer besten Spieler jetzt in der Winterpause sogar abgegeben an Frankfurt?
Ja, Abdul Salib, ne?
Genau.
Ja.
Also muss man auch Hut ab, ehrlicherweise.
Ja, Sören, du wirst dich wahrscheinlich geärgert haben, dass du nicht am Samstagabend an der Castropper warst. Da haben sich zwei Traditionsvereine auch einen richtig offenen Schlagabtausch geliefert und es sich so richtig gegeben. Und nach am Ende gewinnen die Bochumer 3-2.
Ja, das war ein Spiel, wie man es ja, so wie man sich erhofft an der Castroper Straße, Flutlicht, zwei Traditionsteams, Top-Stimmung einfach auch. Und das hättest du nicht, wenn zum Beispiel der VfL Wolfsburg, um das Bashing nochmal weiter zu treiben, heute in Bochum gastieren würde. Nein, es war ein gutes Zweitligaspiel. Sicherlich nicht das alleroberste Regal, aber am Ende viel Leidenschaft, viel Kampf. Am Ende ein 3-2-Sieg. Ja, in der Tabelle, ich glaube, das macht nicht viel aus für Kaiserslautern. Sie bleiben auf Platz 7, Bochum bleibt auch im Tabellenmittelfeld. Klar kann man sagen, okay, es war wichtig, weil im Tabellenkeller gefühlt alle Mannschaften irgendwie Punkte geholt haben. Man hat jetzt 6 Punkte Puffer, aber ich glaube, dass es für einen Mittelfeldplatz reichen wird. Und einer Mannschaft, die man vielleicht jetzt auch endlich zum Klassenerhalt gratulieren kann, ist doch Fortuna Düsseldorf, oder?
Ja, also nach dem Auswärtssieg 1-0 in Nürnberg, der erste Auswärtssieg seit September, muss man sich mal vorstellen. Ja, sollte das jetzt auch klar sein, dass die Saison
Ich
dann.
bin auch gespannt tatsächlich, ob Klose über die Saison hinweg in Nürnberg bleiben darf. Weil ich meine, klar, ich meine, ehrlicherweise, man muss ja auch wirklich, wenn man auf die Tabelle guckt, ich wäre mir da auch als Nürnberg und Fortuna im Endeffekt auch noch gar nicht so sicher. Weil hier die Mannschaften dahinter. Die Münsteraner holen 3 Punkte, Fürth gewinnt gegen Hannover. Du hast nach wie vor Holstein Kiel da unten drin stecken. Also entschieden ist da, glaube ich, auch noch gar nichts, um ganz ehrlich zu sein. Also es ist echt ziemlich eng in der zweiten Liga, sowohl vorne als auch hinten.
Also du darfst ja nicht deine 2-3 Spiele wieder am Stück verlieren. Du musst immer noch gucken, dass alle 2 Spieltage noch immer so deine Punkte holst. Ansonsten hast du ein riesengroßes Problem da bis zum Ende.
Das stimmt. Ja, und das kann ja nach wie vor jeder jeden schlagen in der Liga. Also du hast halt Ergebnisse drin, mit denen kann ja keiner rechnen. Wie zum Beispiel jetzt Dresden auswärts in Karlsruhe, Paderborn gegen Braunschweig. Das sind ja alles Ergebnisse, wo man sagen muss, die sind so nicht unbedingt zu erwarten. Und selbst die Mannschaften, die vorne drin stehen, also man auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel die Schalker, wie die sich mit Hängen und Würgen zu einem 1-0-Sieg zu Hause gegen Bielefeld rumpeln. Also da wird schon noch einiges passieren, um ganz ehrlich zu sein.
Aber auch die Darmstädter, also da hätte es eigentlich Florian Kohfeldt auch verdient, mit denen aufzusteigen. Ne? Jetzt teilweise auch ohne die Leistungsträger da ziemlich abgeklärten Auftritt zu Hause abgeliefert. Mit am konstantesten eigentlich in dieser Saison. Ja, schauen wir mal. Gut, können uns auf jeden Fall auf ein schönes Samstagabendspiel dann auch noch freuen. Ne? Mit Bochum zu Gast in Berlin. Schon auch nochmal ein schönes Spiel werden. Und dann haben wir noch ein Thema, wenn wir noch ein paar Minuten haben, Jungs, ist jetzt zwar auch schon ein bisschen her, das große Interview, Julian Nagelsmann, nur um 2-3 Sachen vielleicht mal aufzugreifen. Fabi, welches Thema möchtest du dir vornehmen?
Da gab es so viele Themen, dass ich eigentlich teilweise aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen bin.
Das ist schon mal
deswegen,
gut.
Deswegen sucht ihr irgendwas aus.
Stürmerposition.
Auch unglücklich. Das in der Form so zu formulieren, wenn du weißt, dass es eigentlich einer deiner Schwachstellen im Kader ist, anstatt die Situation zu nutzen und den einen oder anderen stark zu reden, beziehungsweise auch zu motivieren, bis er auf den oder wieder dann letztendlich auf 100% zu kommen, den Stürmer, den wir haben, komplett außen vor zu lassen, nicht mal zu erwähnen mit UNDAF, finde ich maximal unglücklich formuliert.
Auch wenn Dennis Undaff jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Spieler ist, mit dem er jetzt ganz vorne plant. Ich meine, ist jetzt nicht zu vergleichen mit Kleindienst oder einem Füllkrug oder auch noch nicht mal mit dem Kai Havertz. Ist halt mehr so ein neuen Halber, Dennis Undaff. Aber letztendlich geben ihm die Tore recht. Er ist der beste deutsche Stürmer, der am konstantesten trifft, selten verletzt ist im Gegensatz zu den ganzen anderen Stürmern. Also es geht eigentlich kein Weg dran vorbei, dass er den zumindest jetzt bei der nächsten Nominierungsphase mit reinnimmt, Sören.
Er muss gesetzt sein. Er muss gesetzt sein. Es ist der Stürmer im Moment, der am formstärksten ist, der trifft. Ganz am Anfang, während der Amtszeit von Julian Nagelsmann, war immer das die Überschrift. Ja. Es kommen die mit, die performen. So, und Dennis Undaff performt. Klar, willst du dann wieder sagen, okay, meistens müssen wir gegen Mannschaften spielen, die tief hinten drin stehen. Ja, dafür ist Dennis Undaff perfekt. Und wenn du dann halt mal das Spiel halt mit langen Bällen machen muss, okay, dann haben wir Nick Woltemade. Da verstehe ich die Kritik im Moment auch generell nicht. Wer die Spiele von Newcastle sieht, sieht einen Woltemade, der nämlich auf seiner Stammposition spielt. Der spielt teilweise als Achter, was auch Wahnsinn ist. Und er ist normalerweise auch ein Top-Stürmer. Ich finde auch, dass du einen Niklas Füllkrug nennen musst, der bei Milan auch immer besser reinkommt. Also wir haben die Stürmer, aber im Endeffekt wird es eh wieder darauf hinauslaufen, dass ein Kai Havertz als Neuner aufläuft und wir uns die Zähne ausbeißen an den Teams, die hinten drin stehen, weil wir keinen Punch haben. Und wenn dann Dennis Undaff der ist, der dann eben nicht reinkommt, dann liegt es am Trainer. Aber da sind auch wieder einige Umdrehungen, einige Aussagen. Ich weiß auch nicht, das ist teilweise auch an Selbstdarstellerei nicht zu überbieten und das sollte eigentlich nicht die Aufgabe eines Bundestrainers sein.
Oha, ich sehe es schon. Sören ist schon wieder angezündet. Fabi, Besetzung der Doppel-6, Freifahrtschein Leon Goretzka, vermeintlich.
Ich kann, wie gesagt, es tut mir, es ist ja nicht mal was gegen Julian Nagelsmann, aber bei der Amtsübernahme das Leistungsprinzip ausrufen, um es dann selbst wieder auszuhebeln vor dem wahrscheinlich größten Turnier, was du im Fußball spielen kannst, das ist doch kompletter Wahnsinn. Und ehrlicherweise, ja, Leon Goretzka, ich mag den als Typen auf, neben dem Platz, aber er ist halt kein Stammspieler. Er spielt bei Bayern einfach die letzten paar Minuten. Und ja, jetzt wird es gerechtfertigt mit seinen Einsätzen in der Qualifikation. Aber er hat ja in dem Sinne gar nicht den Rhythmus wie manch anderer, der auf der Position mit Sicherheit auch seine Berechtigung haben sollte. Pavlovic, Necha, es gibt so viele tatsächlich.
Stiller.
Das ist Stiller, das ist komplett verrückt, so ein Interview zu geben. Also wie wenn der, ja, keine Ahnung, nicht bei der Sache war. Also ich finde das wirklich maximal unglücklich in Gänze, das Interview. Und allein dann schon auch, allein dann auch schon anzukündigen, dass es Überraschungen geben würde oder wird, mit denen kaum einer rechnet und dafür Kritik auslösen wird. Ich verstehe das gar nicht.
Ja.
Also, sorry, null Verständnis.
Ja, und da gehe ich davon aus, er hat es ja schon angedeutet, da bezüglich der Überraschung, dass er Spieler, die jetzt vielleicht in ihrem Verein momentan gesetzt sind, Stammspieler sind, in der Nationalmannschaft aber nur 12, 13, 14 werden und darauf keine Lust haben, dass er die auch von vornherein nicht mitnehmen wird. Ne?
Ja, aber das kannst du doch so gar nicht im Vorfeld sagen, weil wenn jetzt zum Beispiel ich mitfahren würde und müsste mir jemanden suchen, mit dem ich gern an meinem freien Tag bei Chipotle oder bei Taco Bell essen gehen würde, dann würde ich gerne im Zweifel nennen Dennis Undaf mit dabei haben. Ja. Und ich glaube, wenn man den WM-Triumph aus Brasilien, glaube ich, nochmal Revue passieren lässt, dann waren genau ein Kevin Großkreuz, ein Lukas Podolski. Das waren ja genau die Spieler, die auch die Mannschaft dann oder den Spirit in der Mannschaft so heben konnten. Haben die eine große Rolle gespielt? Nee, haben sie nicht.
Aber die brauchst du Gefüge, ja auch. Ne?
Genau.
Ja, ja. Wird ja wieder jeder seine Rolle bekommen, hat Julian Nagelsmann ja auch schon angedeutet. Von daher.
Ich finde es ja auch zum Beispiel, was ja auch so ein Ding ist, nichts gegen Oliver Baumann. Aber Oliver Baumann steht nur oder ist nur die Nummer 1 der Nationalmannschaft, weil er ein sehr gutes Verhältnis zu Julian Nagelsmann hat. Oliver Baumann ist jetzt nicht für mich der Inbegriff des besten Torhüters, den wir in der Bundesliga haben. Da könnte man ihm genauso gut auch vorwerfen, du hast jetzt mit Ter Stegen jemanden, der dir ausfällt. Das ist tragisch, das ist maximal unglücklich. Aber es war damals genau die gleiche Situation wie mit René Adler, Manuel Neuer. Such dir denjenigen, der für die nächsten 4, 6, 8, im Zweifel sogar 10 Jahre die Nummer 1 werden kann. Bau die über ein paar Monate hinweg auf. Julian Nagelsmann hat sich für den 34-jährigen Oliver Baumann entschieden. Der keinen schlechten Job macht, versteht mich nicht falsch, aber da gab es andere Möglichkeiten.
Ja, wenn du wirklich, also klar, das ist ein Thema, ich glaube, das kannst du 2 Stunden drüber sprechen, wenn nicht sogar länger. Also wenn du nur nach Leistung gehst, Spieler, die auf dem absoluten Top-Niveau performen, Woche für Woche, da musst du einen Alex Nübel vor Olli Baumann setzen, da musst du sogar einen Bernd Leno, und da ist das Muss relativ groß geschrieben, der in der Premier League sicherlich zu den besten Torhütern gehört, muss eigentlich auch gesetzt sein dann. Und das Gleiche kannst du dann bei den Feldspielern auch machen. Wenn ich dann sehe, Name, der hier gar nicht gespielt wird, klar, das ist jetzt auch vielleicht müßig, darüber zu diskutieren, das ist ein Vitali Janelt, absoluter Stammspieler bei Brentford, 38 Spiele wird er machen, in der Premier League wahrscheinlich, spielt gar keine Rolle in der Nationalmannschaft, wurde noch nicht mal eingeladen, um sich wenigstens mal ein Bild zu machen. Dann hätte man zum Beispiel 2 Sechser mit Kimmich, dann hättest du Janelt dahinter, der sicherlich auch mit seiner Rolle absolut einverstanden gewesen wäre. Kimmich überhaupt
würde ja ein rechter Verteidiger spielen.
Der sich, ja gut, okay, aber der wird sich ja dann irgendwann im Spielaufbau auf die 6 schieben. So, ne? Und also und auf den 8er-Positionen, wir haben da ja schon Qualität. Nur es kann nicht sein, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen. Immer wieder nehmen wir lieber die mit, die dem Trainer natürlich gefallen, die dann auch nicht keine Widerworte nehmen, die alle glatt gebügelt sind. Ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, weil wir es in den letzten Jahren auch nicht gemacht haben. Und für die WM, ich glaube, da hat man die Chance jetzt auch verpasst, wieder nochmal ein bisschen mehr Aufbruchstimmung rauszunehmen, und das werden jetzt die nächsten Spiele dann auch zeigen, im April, glaube ich, ist es ja dann soweit. Da werden wir wieder dieselben Fehler sehen, dann werden wir wieder dieselben Aussagen hören, und spätestens wenn wir in der USA sind, sind wir wieder ganz gewundert, dass die anderen Nationalmannschaften besseren Fußball spielen, viel mehr Leidenschaft auf den Platz bringen, und mit solchen Interviews nochmal, die dann ein Bundestrainer gibt, machst du dir überhaupt keinen Gefallen. Und die Fallhöhe auch da ist dann wieder riesengroß. Es wird ja jetzt auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und ich gehe auch davon aus, um das auch noch zu sagen, dass das auch das letzte Turnier von Julian Nagelsmann sein wird, wenn man dann auch die Aussagen seines Beraters hört. Im anderen großen Podcast von Volker Struth wo ja auch schon relativ ja, zwischen den Zeilen geäußert wird, dass das Interesse von anderen Clubs relativ groß ist. Also das wird auch sicherlich dann das letzte Turnier von Julian Nagelsmann sein.
Das war aber auch, ich habe mir das auch angehört, den Podcast. Es ist teilweise auch an Arroganz gar nicht mehr zu übertreffen. Also auch von seinem Berater, in dem Sinne muss man ja ganz ehrlich sagen, da fällt einem manchmal auch wirklich nicht viel mehr dazu ein, um ganz ehrlich zu sagen. Und es ist einfach nur schade, weil ich glaube, dass jetzt über die Zeit hinweg schon auch möglich gewesen wäre, dir eine Mannschaft zumindest ein Gerüst zu bauen, was vor allem auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und wir stehen gefühlt immer wieder vor jedem Turnier an Punkt Null oder Point Zero und bauen uns eine Mannschaft zusammen, wo wir dann, keine Ahnung, irgendwann Anfang der K.O.-Runde so oder so nichts mehr zu melden haben. Und das ist einfach nur schade, weil ich glaube schon, dass du im Moment eigentlich einen ziemlich guten Pool an sehr interessanten Spielern auch hast in Deutschland. Mit Wirtz, mit Musiala, Stiller wird auch komplett immer, Kevin Schade, auch ein toller Spieler. Also wie gesagt, es wäre schon möglich gewesen, da so eine Truppe zusammenzustellen, die vielleicht jetzt nicht bei der WM, aber spätestens dann in 2 Jahren durchaus auch wettbewerbsfähig ist.
Wir werden es auf jeden Fall sehen, welche Spieler Julian Nagelsmann dann wahrscheinlich übernächste Woche nominiert. Die Spiele dann sind 27.3. und 30.3. gegen die Schweiz in Basel und gegen Ghana in Stuttgart.
Es interessiert relativ wenige Leute, das muss man ja auch einfach dazu sagen. Klar, okay, wir sehen mal eine andere Mannschaft mit Ghana, also da kann man sich vielleicht wirklich drauf freuen, dass man endlich mal ein Team ist, das man nicht so oft sieht. Man spielt man nicht gegen Liechtenstein oder Luxemburg. Aber ja, die WM ist gefühlt noch so weit weg, was das Gefühl angeht, überhaupt wieder sich dann freiwillig die Spiele der Nationalmannschaft anzusehen. Also von daher sind das auch 2 Spiele, die relativ schnell dann wieder verschwinden werden aus meinem Gedächtnis.
Wir können es ja mal so halten, sonst haben wir gleich nämlich schon weit über eine Stunde aufgenommen. Für nächste Woche können wir ja mal jeder so unsere vermeintliche Kandidaten aufschreiben, mal mitteilen und dann gucken wir mal, auf welche gleichen Nenner wir da kommen und welche Überraschungen wir dabei haben. Um die Folge abzuschließen, Jungs, die Gewinner des Spieltags haben wir noch und dann machen wir auch Schluss für heute.
Jawohl, dann hau ich mal richtig einen raus. Gewinner des Spieltags 1860 München
Schon wieder?
in der dritten Liga. Den Anschluss geschafft an den Relegationsplatz. MSV Duisburg ist, glaube ich, Dritter. Richtige Serie gestartet. Wer weiß, vielleicht kommen sie zurück in die zweite Liga.
Und das aus Fabis Munde, kaum zu glauben.
Münchens wahre Liebe, oder?
Nein, aber ich muss jetzt mal einen raushauen. Lag mir schon letzte Woche tatsächlich, aber da habe ich es vergessen.
Ah, okay.
Dann würde ich in die zweite Liga gehen. Du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen. Für mich Florian Kohfeldt mit dem SV Darmstadt.
Okay, Fußball außen vor, über den großen Teich
Basketball.
springe ich. Basketball, richtig, Fabi hat es wahrscheinlich
83
noch.
Punkte, oder?
Bam Adebayo, der Center der Miami Heat, kaum zu glauben, knackt den Rekord, zieht an Kobe Bryant vorbei, jetzt mit 2 Punkten, 83 Punkte, nur Will Chamberlain mit seinem 100-Punkte-Game noch vor ihm. Ja,
Ich habe aber
Bam Adebayo.
mitbekommen, Tobi, dass das gar nicht so groß angesehen wird, wenn
Ja,
er zu
ja.
schlechte Stats hatte, oder? Kann das sein?
Ja, ist
Bin
ziemlich
wie immer richtig
häufig.
gut informiert. Freue
Ja,
mich
bist
gerade.
top informiert, was das angeht. Du siehst ja
Zu
auch das
viele Freiwürfe
Internet.
waren es, glaube ich, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, Fabi, in der heutigen Zeit, du kannst noch so schöne, tolle Rekorde aufstellen. Es kommt sofort jemand um die Ecke und redet dir alles schlecht. Deswegen
Das stimmt.
also von daher die Spieler, die sich da teilweise jetzt auch kritisch geäußert haben. What the fuck? Versucht es doch selber. Punkte, 83 Punkte oder mehr, ne? Wenn das so einfach ist, macht es doch genauso, ne? Also da gilt für mich dann auch immer erstmal besser machen, anstatt dann die Klappe aufzureißen. Von daher, vor so einer Leistung muss man völlig unabhängig davon dann auch den Hut ziehen.
Sehr schön. Gutes Schlusswort.
In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der kommenden Woche.
Alles klar. Schöne Zeit.
Bis
Bis dann.
dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.